Ich glaube, dann beginnen wir mal. Herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung. Und tatsächlich, ich nehme an, geht es für Sie auch um ein spannendes Thema, nämlich der neue Bachelor und insbesondere für Sie wahrscheinlich auch die Übergangsmöglichkeiten dahin. Ich werde nicht den ganzen Vortrag machen, sondern nur die ersten 5 Folien. Und dann kommt Lars Hedrich und dann Georg Schnittger. Ich denke mal, die Spielregel ist fair, dass Sie uns zu jedem Zeitpunkt getrost unterbrechen können, wenn irgendetwas nicht klar ist. So, was sind die grundlegenden Fragen? Ich denke, nach welcher Bachelorordnung studiere ich, müssen Sie für sich natürlich selber geklärt haben. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Was bietet der neue Bachelor dann? Wie beantrage ich einen Wechsel, wenn ich das möchte? Vom alten Bachelor in den neuen, umgekehrt geht nicht. Also und was wird bei dem Wechsel anerkannt? Das heißt, wie komme ich da raus? Welche möglichen Ergebnisse habe ich? Das sind die 4 Fragen, die wir heute Zug um Zug beantworten wollen. Die erste Frage, in welchem Studiengang sind Sie? Gut, das ist einfach. Normalerweise ist es so, wenn Sie sich im Wintersemester 2011-12, also in diesem Wintersemester, das erste Mal eingeschrieben haben, dann sind Sie automatisch in dem neuen schon integriert, immatrikuliert und auch integriert, ja. Oder wenn Sie schon in den neuen Bachelor gewechselt haben, auch das ist möglich. Immerhin 20 Kommilitoninnen und Kommilitonen von Ihnen haben das schon gemacht, also haben den Antrag schon gestellt. So, in allen anderen Fällen, also wenn Sie letztes Sommersemester angefangen haben oder früher, sind Sie de jure erst einmal in dem alten Bachelor und können, das besprechen wir dann am Schluss, in den neuen wechseln. Ich denke, jede weiß jetzt, wo er hingehört. Gut. Wichtig ist diese Veranstaltung für Sie, weil ein Wechsel fast immer vorteilhaft für Sie ist. Also Sie müssten schon sehr, sehr, sehr wenig gemacht haben und erreicht haben, dass es nicht von Vorteil für Sie wäre. Aber auch das betrachten wir uns gleich im Detail. So, und damit kommen wir schon zu den ersten Fächern. Programmieren. Programmieren ist jetzt neu eingeteilt. Das heißt, das alte Programmieren 1, was im ersten, respektive für die Anfänger im Sommersemester, im zweiten Fachsemester stattfindet, teilt sich jetzt in 2 Veranstaltungen. Das eine ist Programmieren 1, das zweite ist EPR, Einführung in das Programmieren. Im Ganzen, wenn Sie das vergleichen mit früher, war das ja 4+2, also 4 Vorlesungsstunden, 2 Übungsstunden, sind es jetzt 3 Vorlesungsstunden und 4 Übungsstunden. Das heißt, der Übungsanteil wurde ganz erheblich erhöht. Und was ist der Grund? Ja, als Informatikerinnen und Informatiker müssen Sie programmieren lernen. Das ist, wenn man früher im alten Diplom, vielleicht trauern die eine oder der andere dem ja noch nach, da konnte man hier in Frankfurt Informatikabschluss machen, ohne, naja, sagen wir mal, intensiv mit Programmierung in Berührung gekommen war. Man konnte das Hardwarepraktikum wählen anstelle des Softwarepraktikums und man konnte sich sonst, ich sag mal, durchmogeln. Das geht nicht mehr, das ging im alten Bachelor schon nicht mehr. Durchs Programmierpraktikum mussten alle durch und im neuen erst recht nicht. Und der Übungsanteil ist noch erhöht. Warum? Weil Sie es wirklich programmieren können müssen nach dem Abschluss. Das ist einfach essentiell. Niemand muss ein super toller Programmierer werden. Man kann da ruhig Durchschnitt sein an der Stelle. Das ist nicht problematisch. Aber die Grundverständnisse müssen Sie können. Ansonsten können Sie auch nicht konzeptionell arbeiten. Sie können ja überhaupt nicht abschätzen, wie viel Arbeit das ist. Sie können auch nicht im Management bleiben, weil die echten Programmierer führen Sie einfach an der Nase herum. Also Sie haben eigentlich keinen Job, wenn Sie nicht programmieren können. Und selbst die Theorie an der einen oder anderen Stelle lebt sie auch mal von etwas, was man dann ausprobieren nennt und was ja auch eine Lösungsmethode ist. Gut, also das ist der erste Teil. Das ist erheblich erhöht. Im Wesentlichen im Übungsanteil. Inhaltlich ist sehr, sehr wenig dazu gekommen. Inhaltlich ganz wenig. Ein klein bisschen mehr Software Engineering und ein klein bisschen mehr Thread-Programmierung, also paralleles Programmieren. Das sind eben aber auch Sachen, die wir nachher im Vertiefungsbereich an der einen oder anderen Stelle brauchen. Ich denke, eine sehr vernünftige Ergänzung. In PRG 2 hat sich dagegen fast gar nichts verändert. Fast gar nichts heißt, die Programmierausbildung, was früher Java war, in der Regel ist herausgenommen worden und SQL, also der Datenbankteil, soll wirklich bis zur Programmiersprache und auch Ansprechen von Datenbanken aus Programmiersprachen behandelt werden. Okay, das ist also wirklich insbesondere auch für Bioinformatiker wichtig. Das heißt, man kommt hier auch nicht mehr raus aus deiner Informatikerinnenausbildung, ohne dass man mit Datenbanken wirklich etwas zu tun gehabt hat. Der zweite Teil ist nach wie vor Haskell, funktionale Programmierung, ein anderes Programmierparadigma und ist auch noch Compilerbau. Auch das ist wichtig. Jeder Informatiker oder Informatikerin kann mal in der Verlegenheit kommen, eine kleine Sprache scannen und parsen zu müssen. Und das sollten Sie lernen. Das sind also wirkliche Grundlagen. So, das ist jetzt die neue Basis-Programmierausbildung, bis auf das Programmierpraktikum. Das steht hier nicht auf der Folie. Das steht hier jetzt auch nicht. Sage ich noch etwas zum Praktikum. Im Praktikum, also dann im dritten Semester, im dritten Fachsemester, soll nicht mehr das Programmieren im Kleinen geübt werden. Programmieren im Kleinen heißt kleine Aufgaben, was weiß ich, in der Größenordnung 300 Zeilen Code höchstens, und Programmieren in kleinen Gruppen. Wir machen im PRG 1 ja viel Tandem-Programmierung, also Programmieren zu zweit, aber eben nicht im Team. Nicht in einem größeren Team, wo man Schnittstellen verabredet, wo man Schnittstellen gegeneinander testet und dergleichen mehr. Und genau dieses Programmieren im Team ist dann Hauptsache in dem Programmierpraktikum. Das ist der Hauptlehrinhalt. Daneben natürlich wirklich auch Programmieren verfeinern. Und heute findet dieses statt in Java. Die Programmiersprache ist allerdings in der Ordnung nicht festgelegt. Wo lernen Sie jetzt Java? De jure, also wenn Sie allein von der Ordnung her gucken, würden Sie es in den ersten 2 Wochen im Praktikum lernen. Das wird aber ein bisschen anstrengend, sage ich Ihnen. Aber wir bieten an, zusätzlich im Sommersemester mindestens einmal einen Java-Intensivkurs. Der geht über 14 Tage. Mit 4 kleinen Präsenteinheiten, aber auch einiges am Selbstlernen. Das heißt, Sie sind diese 2 Wochen dann wirklich beschäftigt. Und normalerweise, wenn Sie in Python sicher sind, dann können Sie auch mit diesem Zusatzkurs auf jeden Fall in Java schwimmen und auch programmieren. Okay? Das ist aber keine Pflichtveranstaltung, das ist ein zusätzliches Angebot in den Semesterferien. Der Pflichtteil gewissermaßen findet am Anfang des Praktikums statt. Die Details müssen wir noch mit den Veranstaltern absprechen. Gut, das sind die Änderungen im Programmierbereich. Also im Wesentlichen steigt es um 2 Credit Points. Die Erhöhung ist im Wesentlichen begründet durch den höheren Übungsaufwand.
Ich habe eine Frage, was ist der Unterschied zwischen PRG 1 und EPR? Ich meine, PRG 1 kennt man ja aus der alten Ordnung schon.
Ja.
Was ist diese neue Veranstaltung EPR?
Genau. Wo war das Defizit? Das Defizit war vor allen Dingen im praktischen Programmieren. Und PRG 1 stellt also die konzeptionelle Seite dar, also was ist objektorientiertes Programmieren und dergleichen mehr. PRG 1 konzentriert sich auf die benutzte Programmiersprache Python in diesem Fall. Das heißt, jeweils die Konstrukte in Python. Also so ist es gedacht. Veranstaltet wird das von einem Veranstalter, also von Herrn Brause und von mir, in diesem Wintersemester und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Also es ist einerseits eine Einheit, aber getrennt hier in zwei Veranstaltungen. So, und auch das gehört noch zum Spiel. Tatsächlich ist es so, dass wir meinen, dass Ihnen nicht genügend Möglichkeiten gegeben wurde, Programmieren zu lernen. Und darum wurde im Vertiefungsmodul BKSPP, jetzt fragen Sie, das ist Betriebssysteme, also fragen Sie mich nicht, dieser unaussprechliche Vertiefungsmodul, BIXP, selbst wenn man einen Vokal dazu fügt, geht das nicht. Da können Sie sich fokussieren auf Programmiersprachen. Und zwar angeboten werden Zug um Zug ab nächstem Sommersemester auf jeden Fall zunächst erstmal C++, wahrscheinlich auch Objective-C, dann aber auch in den Wintersemesterferien weitere Programmiersprachen. Sie können maximal zwei aus diesen Programmiersprachen wählen und quasi Ihrem Portfolio hinzufügen. Und die Lehre findet auch wieder in einem Intensivkurs statt. Also schauen Sie jetzt in Ihr gesamtes Studium, dann haben Sie die Möglichkeit, vier weitere Credit Points in diesen Modulen zu erarbeiten. Aber auch PHP, also andere Skriptsprachen, werden da angesprochen werden. Das heißt, C++ auf jeden Fall dann, wenn Sie in Vertiefungen gehen bei Herrn Wittum oder bei Herrn Meester oder bei Volker Lindenstrut, Objective-C, wenn Sie vielleicht mal gerne ein paar Apps programmieren möchten, also für Apple iOS, C-Sharp, weiß ich gar nicht, ob wir das unbedingt machen werden, aber PHP, wenn Sie im Webserver-Bereich was tun wollen. Ich glaube, das wird ein interessantes Angebot und das werden jedes Mal Intensivkurse sein, die auf den Basiskenntnissen aufbauen. Also es wird nicht mehr, definitiv nicht in C++ die Konzepte des objektorientierten Programmierens erklärt, ja? Weil das müssen Sie können. Das sind also Vertiefungssachen und nicht einführende Sachen. Und deshalb geht es auch in 14 Tagen. Also in C++ wäre dann zum Beispiel ganz klar die Vertiefung, das Arbeiten mit Pointern, wie geht das? Das ist wirklich zu lernen. Die Speicherverwaltung, die man in C++ selber machen soll, ist wirklich zu lernen und so weiter. Ja?
Hier gibt es ja jetzt zwei Credit Points jeweils und ich frage mich, ist das jetzt mit Anwesenheitspflicht gemacht, mit der Prüfung am Ende oder
ist das Studienleistung? Nein, es ist eine Prüfungsleistung, wird auf jeden Fall mit 2 CP bewertet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, müsste ich gerade blättern. Ich glaube, es ist unbenotet, ne? Es ist eine unbenotete Leistung, geht mit 2 CP ein. Es werden Intensivkurse sein, also wahrscheinlich wieder so 4 Vormittage jeweils verschiedene Themen besprechen. Das erste ist immer eine Einführung, also Rekapitulation und Ausdrücke und das, was man so kennenlernen muss. Das sind dann die nächsten 2 Tage, wo sie das dann praktisch üben. Dann kommt das erste wirklich unterschiedliche Konzept in C++, sagen wir mal Pointer. Das werden Sie dann wieder auch 2-3 Tage üben. Dann kommt das nächste wirklich unterschiedliche Konzept, zum Beispiel programmiermäßige Speicherverwaltung mit Alloc und M-Alloc und was weiß ich. Und Freigabe wieder wie können Sie das prüfen und so weiter. Das wird dann der dritte Teil sein, der vorgestellt wird und viel, viel üben. Und der vierte Teil wird eine Zusammenfassung sein und Spezialitäten der Sprache und so weiter. Ja?
Ab wann werden diese Kurse jetzt nochmal genau?
Ab dem Sommersemester, ab den Sommersemesterferien, also nach dem Sommersemester. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es jetzt im Wintersemesterferien noch schaffen, den ersten Kurs zu machen. Aber im Sommer stehen die sicherlich zur Verfügung. Nicht alle auf einmal, aber mindestens zwei dann. Ja. Gut. Ja, gerne. Das wird auf der Institutswebseite auf jeden Fall angekündigt und da wird es ein Anmeldeverfahren geben, damit wir auch eine vernünftige Anzahl von Tutoren, die dann unterstützen, in diesen Intensivphasen bereitstellen können. Ja. Also anmelden, dann über ein Anmeldeskript, das machen wir dann. Gut, und das wären die Änderungen im Programmieren. Ich bleibe hier. Sie müssen jetzt nicht, falls Ihnen nachher noch was einfällt, noch gerade schnell den Finger heben. Können Sie gerne auch nachher noch machen. Ich würde jetzt aber gerne an den Lars übergeben, der jetzt die Änderungen in der technischen Informatik.
Danke. Ja, guten Tag auch nochmal zusammen. Technische Informatik geht hier los. Hier wurde auch ein größeres Update, sage ich mal, gefahren. Insofern, wir verlieren hier in Summe zwei CPs. Es wird etwas weniger gemacht in der Hardware. Es gab vorher die Veranstaltung EDGI und HWR, die zusammen dann mit einer Prüfung abgeschlossen worden sind, einer mündlichen Prüfung, die dann musste man eine Studienleistung machen. Und die wurde jetzt aufgeteilt in zwei Veranstaltungen und als dritte Komponente kam ein Praktikum hinzu, das Hardware-Praktikum im vierten Semester. Das ist so geblieben, so wie es war. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier haben, ist die HWR-Veranstaltung. Die heißt jetzt neu HWR und ich gebe zu, die Namen sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, dass man da schon ein bisschen durcheinander kommen kann. Das ist die neue Veranstaltung, das ist die alte HWR-Veranstaltung, die den zweiten Teil der Vorlesung ausmacht. Sie findet aber genauso im zweiten Semester statt und wenn Sie dort zum Beispiel diese schon gehört haben, letztes Jahr im Sommersemester oder Sie hören sie dieses Jahr im Sommersemester, aber wenn Sie sie schon gehört haben und da einen Schein haben, dann können Sie den auch in den neuen Bachelor mit hinübernehmen, wenn Sie noch den alten Bachelor studieren sollten. Und da gibt es bestimmte Regelungen, die ich auch auf Anfrage nochmal erklären kann, wie man diesen Schein mitnimmt, wird einem relativ leicht gemacht. Und dann erhält man diese neue Veranstaltung und das ist dann ein eigenständiges Modul. Das hat sich geändert, vorher war es ein Teil eines Moduls, jetzt ist es ein Modul. Von den Inhalten hat sich nicht so viel geändert, aber sag mal die Prüfungsform ein wenig, Sie schreiben hier jetzt nur die Klausur und haben keine mündliche Prüfung mehr und die Klausurnote ist dann gleichzeitig Ihre Modulabschlussnote. Was ist mit EDGI? EDGI heißt jetzt anders, das heißt jetzt HWR 2 und da sind die Inhalte auch geändert worden. Es wurde reduziert im Stundenumfang, sowohl von der Vorlesung als auch von der Übung nicht, aber von der Vorlesung her und der Stoff wurde reduziert. Es gibt keine Bipolartransistor mehr, jedenfalls in der letztrigen Form und es wurde auch dort an der Wechselstromrechnung ein bisschen was gespart und das Ganze ein bisschen ausgerichtet auf die HWR und auf heutigere Technologien, also auf MOS-Technologien. Und es hat eine ganz andere Prüfungsform jetzt, die ist ein bisschen ungewöhnlicher. Es ist, glaube ich, auch die einzige, die diese Prüfungsform hat. Sie können dort nämlich mit den Übungsscheinen quasi die Studienleistung erwerben. Jetzt brauchen Sie für das gesamte Modul zwei Studienleistungen, einmal für das HWR, für diese Vorlesung mit Übung. Dort können Sie durch Besuchen der Übung die komplette Studienleistung erwerben, die ist dann unbenotet, weil man da doch zu große Schwierigkeiten hat, auf die Übungsscheine jetzt wirklich aussagekräftige Noten zu geben. Da müsste man sich noch mehr darum kümmern, dass da nichts kopiert wird. Und dann brauchen Sie zusätzlich noch das alte Praktikum, was es vorher auch schon gegeben hat. Und wenn Sie dort den Schein haben, beziehungsweise die Studienleistung haben, haben Sie zusammen das ganze Modul bestanden. Das ist unbenotet und Sie haben Ihre 8 CP. für diesen Teil der Hardware auch in der Tasche. Und die Übergangsbestimmungen vielleicht für die, die schon EDGI gehört haben oder ein Praktikum schon haben. Das Praktikum wird so, wie es ist, übernommen und für EDGI gilt, dass wenn Sie dort einen Schein haben, Sie dann auch diese, also die Klausur, die alte Klausur bestanden haben, dass Sie dann auch hier die entsprechende Studienleistung schon haben. Dann haben Sie es quasi schon, das Modul in der Tasche, ohne noch eine mündliche Prüfung machen zu müssen, wenn Sie in den neuen Bachelor wechseln. Und ja, das ist es eigentlich schon. Inhaltlich habe ich schon was gesagt. Fragen vielleicht? Nicht? Gut, das ist jetzt schon die Aufgabe von Herrn Schnittger.
Okay, kommen wir dann zur theoretischen Informatik. Da haben wir zum ersten die diskrete Modellierung. Da hat sich an den Inhalten rein gar nichts geändert. Was Sie aber sehen, ist, dass es einen Kreditpunkt mehr gibt, 8 statt bisher 7 CP. Und der Grund dafür ist, dass das Verfahren, was Frau Schweigert an sich schon immer durchgeführt hat, nämlich Ergänzungsübungen, dass das jetzt formalisiert worden ist. Und in diesen Ergänzungsübungen, das werden Sie dann halt, denke ich mal, schon wissen, Fragen zur Vorlesung werden beantwortet und dann halt Aufgaben interaktiv gelöst. Also diskrete Modellierung, kein großer Unterschied, 1 CP gibt es mehr. Algorithmentheorie hatten wir vorher im dritten Semester. Die läuft jetzt unter anderem Namen, ebenfalls im dritten Semester, aber mit 10 CP. Und zwar mit neuem Namen theoretische Informatik. Was wir im Wesentlichen gemacht haben, wir haben die Berechenbarkeit aus den formalen Sprachen herausgenommen und der Algorithmentheorie zugeschlagen, was dann dazu führt, dass der Umfang dann auch entsprechend wächst. Algorithmentheorie vorher 3 Semesterwochenstunden Vorlesung und 2 Semesterwochenstunden Übung. Jetzt als theoretische Informatik 1 wird es dann 4+2 haben. Kommen auch Ergänzungsübungen hinzu, damit man halt das doch recht intensive Paket auch verdaut bekommt. Die wesentliche Änderung wird sein, dass GL2 nicht mehr Pflicht sein wird, ja, sondern es wird jetzt als theoretische Informatik 2 dem Vertiefungsmodul Vertiefungsbereich Grundlagen der Informatik zugeschlagen. Ist also eine Wahlveranstaltung. Möchte an dieser Stelle BIN-Theoretiker natürlich, wenn Sie das Studium durchziehen, heftigst daran appellieren, sich die theoretische Informatik 2 anzutun. Ja, Sie werden da Konzepte aus endlichen Automaten, aus kontextfreien Sprachen zur Kompilierung kennenlernen, XML, theoretische Sichtweisen, sich mit auseinandersetzen. Das sind Dinge, die sollte an sich ein Informatiker schon mal gesehen haben. Und naja, wenn Sie es nicht hören, Sie werden es bereuen. Was haben wir noch? Das ist im Wesentlichen schon die theoretische Informatik gewesen. Hier das Ziel, doch von der Stofffülle ein bisschen wegzunehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, halt die theoretische Informatik 2, die GL2 wahlweise sich anzuschauen, ein bisschen hochzugehen mit den Übungen, sowohl in der diskreten Modellierung wie auch in der Algorithmentheorie der neuen theoretischen Informatik 1. So, kommen wir zur Mathematik. Das hat sich jetzt grundlegend geändert. Vorher gab es die Möglichkeit, aus verschiedenen Veranstaltungen zu wählen. Pflicht war, ich weiß gar nicht mehr, M1 hieß es damals schon. Und dann haben wir die Wahlmöglichkeiten im alten Bachelor gehabt, M2A, M2B, M2C, M2D. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Stattdessen haben wir eine sehr, sehr einfache Struktur, M1, M2, M3. Was ist M1? M1 ist das, was es vorher auch war, lineare Algebra und Analysis. M2 Das ist jetzt eine neue Konstellation, das ist ein bisschen, zeigt Ähnlichkeit, ich glaube, zu M2D. Ja, bin da nicht so ganz sicher, aber ich meine, das wäre die M2D. Was die Mathematik 2 ist, nichts anderes als die numerische und die diskrete Mathematik in einer Veranstaltung verpackt. Und dann haben Sie die Mathematik 3 und das ist im Wesentlichen die Informatik-Variante der Einführung in die Stochastik. Ist es wirklich der Name der Veranstaltung gewesen? Bitte? Elementare Stochastik. Ich glaube, das ist es, ja. So, was ist der Vorteil dieser neuen Konzeption? Alle drei Veranstaltungen haben eine Klientel, ja, an die sie sich richten, und das sind Sie. Ja, die Veranstaltungen sind, das ist zumindest das ausgesprochene und verfolgte Ziel, die Veranstaltungen sollen mathematische Inhalte mit Zielrichtung Informatik, mit Motivation Informatik anbieten. Und wir erhoffen uns da, dass wir doch wirklich in der mathematischen Komponente uns spürbar verbessern werden. Nicht nur in den Veranstaltungen, sondern auch in der Betreuung wird es Fortschritte geben. Einige von Ihnen werden schon herausgefunden haben, dass Herr Dr. Bosse für Fragen zu den Mathematikveranstaltungen zur Verfügung steht. Ausgewählte Zeiten, dort wird er im Lernzentrum sitzen und gerne auf Ihre Fragen zu sprechen kommen. So, das sind also jetzt die vier Bereiche, technische Informatik, praktische, theoretische und Mathematik im Basismodulbereich. Dann hat es natürlich auch Änderungen gegeben in den Vertiefungsbereichen, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, Prüfungsdruck im Bachelor ist immer hoch. Wie haben wir da versucht, den Prüfungsdruck abzufedern? Zuerst einmal, dass wir Übungspunkte wirklich sehr, sehr hoch gewichten. Im Wesentlichen haben wir das Prozedere, das bisher bei den Studienleistungen zugrunde lag, auf die Prüfungsleistungen übernommen. Heißt, 40% der zum Bestehen notwendigen Punkte, sprich, wenn Sie 100% maximal Punktzahl bekommen können, 50% brauchen, wenn Sie bestehen wollen, dann wären tatsächlich 20% der Punkte durch Übungspunkte erreichbar. Was wir hiermit natürlich erreichen wollen, dass man sich mit dem Stoff selbst beschäftigt. Ja? Das ist also jetzt auch für, was war vorher nicht der Fall, das ist jetzt auch für Prüfungsleistungen festgeschrieben. So, Prüfungsdruck. Freiversuche, das ist ein vollkommen neues Konzept. Freiversuche werden wir in zwei Varianten für Basismodule anbieten. Das ist die erste Variante, der einfache Freiversuch. Und der einfache Freiversuch, den sehen Sie da beschrieben. Sie machen Folgendes. Sie nehmen an einer Klausur teil, Prüfungsklausur teil, und tun dies frühzeitig. Leider fallen Sie durch. Konsequenz? Keine. Diese Prüfung hat für Sie gar nicht stattgefunden. Selbe Situation, Sie nehmen an einer Klausur teil, aber Sie haben es mit dem Studieren halt nicht so ganz eilig. Sie fallen durch, der Freiversuch ist nicht mehr anwendbar. Heißt, hier gibt es eine Freiversuchsfrist. Ein Freiversuch kann nur geltend gemacht werden, wenn das Modul innerhalb der Freiversuchsfrist dann tatsächlich gehört wird. Und lassen Sie mich mal versuchen zu zeigen, was es mit dieser Freiversuchsfrist auf sich hat. So, ich habe mir jetzt mal wahllos eine Veranstaltung rausgegriffen, das ist die Veranstaltung Datenstrukturen, Beschreibung innerhalb der Prüfungsordnung, und da sehen Sie Freiversuchsfrist, drittes Fachsemester bzw. zweites Fachsemester beim Studienbeginn im Sommersemester. Was ist die Regel? Im Wesentlichen die Regel sehr, sehr einfach. Stellen Sie sich vor, dass Sie nach Regelstudien, nach Studienplan studieren. Heißt, eine diskrete Modellierung im ersten, eine PRG 1 im ersten, eine PRG 2 im zweiten, eine Datenstruktur im zweiten, eine M2 im zweiten, eine M1 im ersten. Ja, Sie verstehen, wovon ich rede. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Sie die Prüfung tatsächlich nicht in dem vorgesehenen Semester machen, sondern die Wiederholungsprüfung im darauffolgenden Semester, ja, dann würde das bei den Datenstrukturen zum Beispiel bedeuten, dass Sie die Wiederholungsprüfung im dritten Semester machen, weil die ursprüngliche Klausur im zweiten angeboten wird. Selbst wenn Sie die Wiederholungsklausur machen und nicht die Erstklausur, also erst die Klausur im dritten Semester wahrnehmen, würden Sie innerhalb der Freiversuchsfrist arbeiten. Heißt, Sie fallen durch, diese Klausur hat nie stattgefunden. Ja? Also was Sie dann, was jetzt das Konzept der Freiversuchsfrist anbelangt, was Sie machen können, Sie schauen einfach in der Prüfungsordnung nach. Für jedes Basismodul ist die Freiversuchsfrist angegeben, sowohl für den Beginn im Winter wie auch für den Beginn im Sommer. Ja. Wenn Sie nicht durchfallen, dann wird es, wenn Sie nicht durchfallen, wird es interessant. Gott sei Dank wird es dann interessant. Und da kommen wir jetzt auf die, auf den zweiten Typus des Freiversuchs zu sprechen, nämlich einen Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit. Ja? Also Situation ist, Sie haben Datenstrukturen gemacht, Sie haben es gemacht sogar im dritten Semester. Ja? Sie haben also gar nicht erst den Erstversuch wahrgenommen, sondern Sie haben den Zweitversuch genommen und haben Datenstrukturen mit der Note von 1,7 bestanden. Sie wollen eine 1,7 nicht, Sie wollen eine 1,0. Was Sie jetzt machen können, Sie können sagen beim Prüfungsamt gegenüber, hey, ich bin innerhalb der Freiversuchsfrist, ich möchte jetzt einen Freiversuch mit Verbesserungsfähigkeit, mit Verbesserungsmöglichkeit ziehen. Das Prüfungsamt wird Ihnen dann sagen, ja, wenn du das tatsächlich im vierten Semester machen wirst, also sofort drauf, ziehst du deine Joker der Wiederholung, dann, dann hast du die Möglichkeit, deine Note zu verbessern. Wie sieht das konkret aus? Wir haben also hier bei den einfachen Freiversuchen überhaupt keine Beschränkung. Wir haben allerdings bei den Freiversuchen mit Verbesserungsmöglichkeit eine zahlenmäßige Beschränkung. 5 Freiversuche stehen zur Verfügung. So, und wenn Sie jetzt einen Freiversuch versuchen, haben wir verschiedene Beispiele mal durchgespielt. Erster Versuch 3,0. Was Sie dann natürlich machen können, Sie können versuchen, einen Freiversuch durchzuziehen. Dann ist eine Verbesserung möglich. Oder aber Sie sagen, naja, was soll's, ich lasse es einfach verstreichen. Dann würde die Note feststehen. Ja, wenn Sie es also jetzt... Sie müssen, wenn Sie einen Freiversuch tatsächlich reklamieren wollen, anwenden wollen, diesen Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit so früh es geht, ja, so, ohne Zeitverzug tatsächlich dann durchziehen. So, zweite Möglichkeit, erster Versuch 3.0, der zweite Versuch, Sie fallen so richtig auf die Schnüss, heißt, es ist ein Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit gewesen, auf die Note rechnet sich dann eine 3.0, ja. Die Note wird zu einer 3.0. Erster Versuch 3.0, zweiter Versuch 3.3. Tja, dann war es halt die 3.0. 3.0, erster Versuch, 2.3, zweiter und das ist dann halt die 2.3. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass Sie, und das ist jetzt der einfache Freiversuch gewesen, dass Sie beim ersten Mal auf die Schnüss fallen. Müssen Sie dann zum Prüfungsamt laufen und sagen, um Himmels Willen, ich bin ja innerhalb der Freiversuchsfrist, ich bin gerade durchgefallen, bitte macht für mich einen Freiversuch, um das Ergebnis der Klausur zu annullieren, brauchen Sie nicht. Ja, das Prüfungsamt wird automatisch, sollten Sie in der Freiversuchsfrist sein, diesen Versuch annullieren. So, also da müssen Sie gar nichts machen, das ist, wird dann einfach automatisch durchgezogen. Anders ist es, wenn Sie einen Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit ziehen möchten. Dazu müssen Sie sich vorher anmelden. Ja? Und Sie müssen natürlich hier, das ist eine gewisse Spielsituation, Sie müssen im Hinterkopf haben, 5 Freiversuche gibt es. Ich habe mal durchgezählt, es müsste so um die 9 Klausuren im Basismodulbereich geben. Ja, und da können Sie natürlich nicht in jedem der 9 Klausuren einen Freiversuch ziehen. Und ich würde natürlich auch heftigst appellieren, nehmen Sie einen Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit nur dann, wenn Sie wirklich zwischenzeitlich auch mehr getan haben. Der Korrekturaufwand ist beträchtlich, ja, und Sie sollten also wirklich diese Karte nur ziehen, wenn Sie wirklich glauben, sich in der Zwischenzeit verbessert zu haben. Nicht? Und was wichtig ist, der frühestmögliche Klausurtermin zur Wiederholung der Prüfung muss wahrgenommen werden. Ja? Also einerseits innerhalb der Freiversuchsfrist, zweitens der frühestmögliche Wiederholungstermin muss wahrgenommen werden. Also es hat da zwei verschiedene Szenarien. Das erste Szenario ist, Sie machen die Erstklausur. Ja? Die Note ist Ihnen nicht gut genug. Sie möchten tatsächlich dann sich zur Zweitklausur anmelden, die dann wahrscheinlich vom selben Dozenten angeboten wird. Ich kann Ihnen keine bindende Antwort auf Ihre Frage geben, aber was ich dann vermuten würde, ist, dass der Dozent oder die Dozentin sagen würde, bitteschön, ich habe die Übungspunkte bei dir in der Erstklausur angerechnet. Ich werde dasselbe für dich auch tun in der Zweitklausur. Ja? Das ist etwas, was ich machen würde, wenn Sie mich fragen würden. Aber wir haben diesen Fall nicht explizit in der Prüfungsordnung geregelt. Ja? Deshalb ist das wirklich abhängig von dem Organisator. Der zweite Fall, der auftreten wird oder auftreten könnte, ist, dass Sie nicht zur Erstklausur antreten, sondern zur Zweitklausur. Wenn Sie dann die Wiederholung machen, wird diese Klausur von einem anderen Organisator, von einem anderen Dozent oder Dozentin angeboten. Da muss man sich dann wirklich an den Dozenten, Dozentin wenden, um das herauszufinden. Das, man kann nicht alles in der Ordnung regeln. Ja? Das müssten Sie dann tatsächlich in Rücksprache mit dem Organisator herausfinden.
Das wäre von der Prüfungsordnung okay, dass ich dann
ja,
das
natürlich, natürlich. Richtig.
Theoretisch auch verbessern könnte.
Richtig. Und ich würde erwarten, dass tatsächlich das auch so gehandhabt wird, ja, dass die Übungspunkte nicht einfach verloren gehen, weil sie schieben ja nicht auf bis in alle Ewigkeit, sondern sie müssen zum nächstmöglichen Termin antreten und von daher sehe ich da nicht, wie das wirklich falsch genutzt werden kann. Wenn Sie, also die Situation ist, Sie nehmen jetzt an der Veranstaltung GL1 teil. Ja? Sie werden vor Ende des Semesters, das heißt vor der ersten Klausur, machen wir es nochmal genauer, ja? Sie werden vor der Erstklausur tatsächlich wechseln. Von der alten in die neue Ordnung. Frage ist dann, habe ich einen Freiversuch? Natürlich. Wenn Sie nachher wechseln, darauf kommen wir, ja? Wenn Sie also schon Leistungen erbracht haben in der alten Ordnung, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind diese Leistungen in die neue Ordnung zu übersetzen. Ja? Da kommen wir noch drauf. Gut, aber wenn man, nicht, es ist die Frage, wann Sie in die neue Ordnung gewechselt sind. Ne? Wenn Sie in die neue Ordnung gewechselt sind, vor Antreten der GL1-Klausur, dann nehmen Sie ja an der GL1-Klausur nach der neuen Ordnung teil und da hat es keine Probleme, Sie studieren nach der neuen Ordnung. Aber es muss natürlich klar sein, dass Sie vorher, in welchem Kleid Sie antreten. Ne? Das Kleid muss angezogen sein, ja. Nicht? Also die Situation ist ja ganz einfach. Sie studieren nach der alten Ordnung und die Regeln der alten Ordnung greifen. Sie studieren nach der neuen Ordnung, die Regeln der neuen Ordnung greifen. Wenn Sie eine Prüfungsleistung durchführen, dann haben Sie verloren. Führen Sie eine Studienleistung durch, dann kommen wir dann noch zu einer Situation, wo Sie tatsächlich noch Möglichkeiten haben. Ja, die Frage wird dann später angesprochen. Aber wenn Sie eine Prüfungsleistung in der alten Ordnung durchführen, dann können Sie jetzt nicht darauf hoffen, dass die Modalitäten sich nachträglich ändern. Also nochmal, falls das da durch die Mikros nicht genügend rauskommt, wichtiger Punkt, den Herr Krömke erwähnt, es gibt kein Anrecht auf diese 40% Übungspunkte, ne? Das ist dozentenabhängig, das kann 30%, das kann 25%, das kann 0% sein.
Ja. Ja, Sie hatten eben gesagt, dass man rechtzeitig quasi vor Durchführen der Prüfung wechseln muss. Wie schnell kann man denn wechseln? Also ich meine, bin ich in der neuen Ordnung, sobald ich den Antrag abgegeben habe, gilt das immer bis zum Anfang des nächsten Semesters oder wie ist das geregelt?
Also, die Antwort sitzt natürlich direkt hinter Ihnen und die Antwort ist Frau Firnges. Und Frau Firnges und Ihre Mitarbeiterin ist eine von der schnellen Truppe. Und ich weiß jetzt nicht genau, Frau Firnges, die Frage müssen Sie beantworten, wie lange Zeit? Antragsdatum. Ne? Also das heißt sehr, sehr schnell. Das Einzige, was zählt, ist wirklich das Datum des Antrags. Tag des Eingangs beim Prüfungsamt, genau, ja. Das sollte aber immer noch ziemlich fix sein. Okay, weitere Fragen? So, das ist also die Freiversuchsregelung. Dann kommen wir zu den Vertiefungsmodulen. Da hat es jetzt eine interessante Situation, weil die alte Ordnung natürlich von ganz anderen Modulen ausgegangen ist wie die neue Ordnung. Es haben sich zwischenzeitlich sehr viele durch das Hinzukommen neuer Dozenten und Dozentinnen haben sich sehr viele neue Module ergeben. Alte andere Module sind tatsächlich dann nicht mehr angeboten worden. Können Sie, wenn Sie in der alten Ordnung bleiben wollen, Module tatsächlich studieren, die zwischenzeitlich, die neu angeboten worden sind? Das können Sie auf jeden Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen alter und neuer Ordnung ist die Behandlung von Seminaren. In der alten Ordnung wird ein Seminar vergolten mit 4 CP, in der neuen mit 5 CP. Wenn Sie in der alten Ordnung bleiben wollen, dann würden Ihnen Seminare ebenfalls mit 5 CP vergolten, wenn Sie diese Seminare im Winter, in diesem Wintersemester oder später hören. Bleiben Sie in der alten Ordnung und haben vorher schon Seminare gehört, bleiben diese Seminare bei 4 CP. Ja, aber nicht, was ich sagen will, wir versuchen natürlich den alten Bachelor oder wenn Sie nach dem alten Bachelor studieren wollen, Sie nicht zu benachteiligen, ja. Alle neuen Module, die angeboten werden, gelten für den neuen Bachelor genauso. Nachträglich können wir aber Seminare nicht von 4 CP auf 5 CP hochheben. So, ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollten, wenn Sie Seminare hören wollen, Dozent oder Dozentin ansprechen und fragen, explizit fragen, kann ich denn bitteschön mit diesem Seminarvortrag mir möglicherweise auch Vorbereitungszeit für ein Bachelor-Arbeitsthema erwerben. Ja? Fragen Sie explizit, hilft mir dieses Seminarthema bei einem Bachelor-Arbeitsthema in Ihrem Forschungsgebiet? Ja? Nicht? Das ist klar, dass eine Bachelorarbeit eine sehr, sehr zeitaufwendige Sache ist und Sie sollten hier die Möglichkeit beim Schopfe greifen, über Seminare einen Einstieg schnell zu bekommen. Was wir ebenfalls anbieten, sowohl für den alten wie auch für den neuen Bachelor, ja, für beide, ist das Konzept, neue Konzept eines Forschungsprojekts. Sie sollten sich das Forschungsprojekt so vorstellen, dass für Sie ein roter Teppich ausgerollt wird. Sie werden mit allen Möglichkeiten ausstaffiert. Sie möchten ein Forschungsprojekt in der Mitte des Semesters anfangen. Sie dürfen. Sie möchten dieses Forschungsprojekt nach einem Monat wieder aufgeben. Sie dürfen. Sie möchten eine Betreuung allererster Sahne von Professor oder Mitarbeiter bekommen. Sie bekommen. Bloß, Sie müssen gut sein. Und was heißt das, gut zu sein? Sie müssen in den Basismodulen, das sehen Sie ganz unten, mindestens 70 CP mit einem Notendurchschnitt von 2,0 oder besser nachweisen. Sie haben aber mit dem, wenn Sie das erreicht haben, und das wird eine große Zahl von Ihnen auch tatsächlich erreichen, wenn Sie diese Hürde übersprungen haben, dann haben Sie mit dem Forschungsprojekt auch die Möglichkeit, sich auf ein Bachelor-Arbeitsthema vorzubereiten, oder Sie haben einfach Spaß an der Freude und möchten ein bisschen Forschung treiben in Einzelbetreuung. Ja? Beim Forschungsprojekt ist es allerdings nicht so, dass Sie ein Anrecht bekommen auf einen Platz. Ja? Es ist klar, die Betreuung ist sehr intensiv und da muss man natürlich dann auch schauen, dass man die Zahlen hinbekommt, aber wir hoffen, dass wir das einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Neues Konzept, und ich verspreche mir da wirklich sehr viel davon, dass man interessante Fragestellungen, ob für Sie von persönlichem Interesse oder in die Richtung Bachelor-Arbeitsthema gehend, dass man dort interessante Fragestellungen angreifen kann. Nicht? Also wichtig ist Einzelbetreuung. Ja? Das ist das, was schmackhaft die ganze Sache schmackhaft macht. Und halt roter Teppich, beliebiger Zeitpunkt können Sie anmelden, beliebiger Zeitpunkt springen Sie wieder aus dem Forschungsprojekt raus. Das Forschungsprojekt ist im Regelfall unbenotet, aber Sie können einen Antrag stellen und dann mit dem Antrag tatsächlich eine Benotung erreichen.
Gibt es die Möglichkeit, wenn eine Kleingruppe sozusagen die Voraussetzung für ein Forschungsprojekt erfüllt, sozusagen das auch in einer Gruppe irgendwie zu forschen? Oder ist das nur so Einzelkämpfermentalität, wenn es da jetzt fehlt?
Organisationsmäßig ist das Einzelkämpfer. Anmeldung, ja, und Einzelkämpferrücktritt. Aber das ist ja für alle Veranstaltungen so. Wie dann letztlich die Durchführung ist, ist eine vollkommen andere Frage. Das kann dann durchaus sein, dass man, dass eine Gruppe von drei Leuten sagt, hey, ich habe Interesse an diesem Projekt, fragen wir den Professor oder die Professorin X mal, ob sie Interesse hat, einen Mitarbeiter bereitstellt, der uns da weiterhilft. Ja, wenn alle drei Leute 2,0 oder besser in 70 CP haben, warum nicht? So, und dann kommen wir zum Mobilitätsfenster. Das ist eine ebenfalls neue Möglichkeit, die aber nur für den, ich denke, dass, ja, die nur im neuen Bachelor gelten wird. Sie können Folgendes machen. Sie können sagen, okay, ich hätte gerne mal ein Semester in Mexiko verbracht oder ein Semester in Berkeley oder ein Semester in Australien oder ich interessiere mich dafür, was Google in Zürich macht. Hab's erreicht, dass Google mir die Möglichkeit gibt, dort als Praktikant oder Praktikantin zu arbeiten. Dann wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, selbst wenn das, was Sie da machen werden, und das müssen Sie natürlich protokollieren, müssen Sie spezifizieren, dass selbst das, was Sie da machen werden, nicht in eine Schablone passt, hier im Frankfurter Modulangebot, dass Ihnen das im Umfang von bis zu 15 CP angerechnet wird. Im Extremfall, Sie arbeiten hier in Frankfurt mit einer kleinen Klitsche zusammen, aber was Sie da machen, ist äußerst interessant. Sie schreiben das auf, was Sie da machen wollen, sorgen dafür, dass die richtige Betreuung zur Verfügung steht, sprechen mit Professoren, Professorinnen aus Frankfurt und die sagen, ja, das ist tatsächlich, das hört sich interessant an, ja, dann können Sie tatsächlich bis zu 15 CP angerechnet bekommen. Wichtig ist, das muss interessant sein, das muss natürlich die Lerninhalte, die man sonst aus dem Frankfurter Modulangebot bekommt, sinnvoll ergänzen. Nicht? Und was ich mir vorstellen würde, ist, bei Google, IBM, Oracle, SAP zu lernen und zu arbeiten und dann auch noch dafür CP zu bekommen. Was ist Teil des Antrags? Ja, das ist jetzt, das wird jetzt einfach nicht verschenkt, diese 15 CP, die wollen auch motiviert und argumentiert werden wollen. Detaillierte Beschreibung des Vorhabens ist notwendig. Sie müssen sagen, welchen Vertiefungsgebieten dieses Vorhaben zuzuordnen ist. Dann müssen Sie auch noch sagen, was Sie in der Zukunft machen wollen. Ja, damit man genau sagen kann, dass das Vorhaben mit dem gesamten Studium passt. So, und wer wird dann darüber befinden? Darüber werden die Koordinatoren für die Vertiefungsgebiete befinden. Wenn Sie zum Beispiel ein Vorhaben in BKSBP vorhaben, ja, wenn Sie ein solches Vorhaben durchführen möchten in BKSBP, dann wäre es sinnvoll, wenn Sie mit dem Herrn Schmidtschaus vorher reden und dass der Herr Schmidtschaus Ihnen dann sagt, okay, kann ich unterstützen? Nee, mache ich nicht. Interessiert ist meines Erachtens nicht interessant genug. Ja? In der technischen Informatik sollten Sie mit dem Herrn Hedrich, bei den Informationssystemen und Wissensverarbeitung mit dem Herrn Tolle, bei den Grundlagen der Informatik mit mir dann reden. Ist der Antrag genehmigt, müssen Sie natürlich dann am Ende Butter bei den Fische. Sie müssen die Leistungen dokumentieren und dann ist zu klären, ob tatsächlich die Leistung bestanden ist oder nicht. Ja. Ist dann genauso zur Hand zu haben wie jede andere Prüfungs- oder Studienleistung. Regelfall ist auch hier unbenotet. Gibt Ihnen die Möglichkeit, dann tatsächlich ein Auslandssemester zu verbringen, weil wir reden hier nur über 15 CP unkonventionell. Dazu können noch kommen 15 CP konventionell, wo Sie einfach sagen können, eine Veranstaltung, die ich hier an der University of Berkeley gehört habe, lässt sich 1:1 einer Frankfurter Veranstaltung zuordnen. Überhaupt kein Problem, werden von diesen 15 CP unkonventionell gar nicht erfasst. Ja? Nicht? Also da haben Sie wirklich die Möglichkeit, mit den Forschungsprojekten, mit den Mobilitätsfenster aus Ihrem Studium rauszuholen, was Sie nur können, ja? und Ihren eigenen Neigungen entsprechend auch anzupassen. So, wie komme ich jetzt vom alten in den neuen Bachelor? Eine Webseite ist angegeben und da sehen Sie hier schon das Antragsformular. Im Wesentlichen, was Sie zu machen haben, Sie haben hier unten zu unterschreiben. Ja, und mehr ist da nicht dabei. Was? Und die Matrikelnummer, Telefon und E-Mail und das Datum brauchen wir. Was Sie allerdings dann noch machen sollten, Sie sollten, weiß jetzt Frau Fierenges nicht, wie es genau heißt, ein Transkript auf Deutsch. Leistungsbescheinigung dabei legen, ja? Dass das Prüfungsamt genau weiß, welche Leistungen Sie erbracht haben, damit eine Anrechnung erfolgen kann. So, und jetzt kommen wir zu den Äquivalenzen. Jetzt wird es interessant. Ja? Was wird jetzt vom alten in den neuen Bachelor anerkannt und wie? Ich fange mal mit der von oben an, also mit den Grundlagen der Informatik. Mod 7CP wird anerkannt als Mod 8CP. Sie bekommen einen CP geschenkt. Dann kommen wir jetzt zu den Datenstrukturen 5CP, alt, neu, Datenstrukturen 5CP, keine Veränderung. GL1, da gibt es jetzt ein kleines Problem. Das GL1 wird an Inhalt zunehmen, das heißt eine Anerkennung GL1 alt als GL1 neu wird es nicht geben. Sie werden stattdessen eine Zusatzprüfung machen müssen, in der es darum geht, im Normalfall das zusätzliche Wissen abzuprüfen. Wenn Sie jetzt GL1 schon bestanden haben und am GL1 mit einer Note X bestanden, was Ihnen passieren kann, ist, dass im besten Fall die Note X minus 0,7 sein wird. X minus 0,7 größer gleich 1. Ja. Oder im schlimmsten Fall X plus 0,7, wobei aber auch dort die Nebenbedingung ist, wenn eine Prüfung in GL1 alt bestanden ist, wird sie in GL1 neu auch bestanden sein. Sie kann sich halt verschlechtern, maximal bis zu einer 4.0. Ja. Zusatzprüfung, Sie fallen nie durch. Die Note, die Sie erreicht haben im alten Verfahren, kann bis zu 0,7 nach unten oder oben variieren, ohne durchzufallen, ohne die Schallmauer von 1.0 zu knacken. Zweite Möglichkeit, Sie haben bereits GL mit GL1 und GL2 abgeschlossen. Was das bedeutet ist, Sie bekommen von uns 2 CP geschenkt, weil GL hatte vorher 16 CP und hat jetzt 10 plus 8, 18 CP. Ja? Die Note, die Sie dann halt für die neuen GL1 und GL2 bekommen, ist nichts anderes als die Note für das alte GL. Ja? Wenn Sie sich diese Umrechnungsvarianten anschauen, was neu ist, ist diese Zusatzprüfung. Da müssen Sie halt, das werden Sie unkonventionell machen können, einen Termin mit einem Prof absprechen und zeige Ihnen auch gleich dann das Formular dazu. Zusatzprüfung, das neue Konzept. Ansonsten, Sie bekommen 2 CP obendrauf, wenn Sie GL schon erreicht haben, abgeschlossen haben. Bei der technischen Informatik, Herr Hedrich hat da schon einiges zu gesagt gehabt, eine Studienleistung zu EDGI, vorher 6 CP und jetzt Edge Badge, Sie verlieren 2 CP, wird anerkannt als HB2 mit 4 CP. Ja?
Ja.
Also Sie haben GL...
Aber wenn ich sage, okay, da ist eine steigende Möglichkeit zur Notenverbesserung und außerdem eine Zusatzprüfung, die die Note variieren kann, das heißt, würde sich, kann ich da sagen, ich will allerdings, dass es so übernommen wird und nicht anders?
Nein, Sie haben GL abgeschlossen und damit bekommen Sie 18 CP angerechnet. Dürfen sich über 2 CP freuen. Ja, die Möglichkeit zu sagen, ich habe GL abgeschlossen, aber lasse mir nur GL1 anerkennen, diese Möglichkeit besteht nicht. Okay. Gut, also bisher haben Sie nur CPs geschenkt bekommen. In EDGI werden Sie tatsächlich 2 CP verlieren. Wenn wir zur HWR kommen, das war vorher eine Studienleistung. Da bin ich gar nicht drauf zu sprechen gekommen, nebenbei bei GL2. Ja, das ist dieselbe Situation GL2, wie ich sie jetzt für HWR bespreche. Bei HWR in der alten Version hat es sich ja um eine Studienleistung gehandelt. Das heißt, Sie haben die Klausur geschrieben mit dem Wissen, dass Sie dann letztlich nur die Zugangsberechtigung zu einer mündlichen Prüfung erhalten. Die Note, die Sie dann also in Ihrer Klausur erhalten haben, könnten Sie dann noch verbessern. Das heißt, was wir jetzt in HWR Ihnen auch einräumen, ist die Möglichkeit, durch eine Prüfung auf Verbesserung diese Note ebenfalls zu verbessern. Sie können entweder sagen, fein, ich habe die Klausur geschrieben zu HWR mit der Note 2,0, die nehme ich. Ja, oder Sie sagen, ich habe diese Klausur zu HWR geschrieben mit der Note 2,0, nein, prüf mich nochmal, ich möchte sie verbessern. Ja, diese Möglichkeit auf Verbesserung ist Ihnen gegeben. Ja, also jetzt haben wir jetzt zwei Konzepte kennengelernt. Ja. Einmal das Konzept der Zusatzprüfung, einfach weil es sich bei der neuen Veranstaltung um Veranstaltung mit größerem Inhalt handelt. Das zweite Konzept, das Konzept der Verbesserung, einfach weil Sie diese Veranstaltung oder das Modul als eine Studienleistung geschrieben haben, mit der letztlichen Note dann noch nicht wirklich voll festgelegt.
Das ist also unabhängig davon, wann man wechselt.
Es ist unabhängig, wann man wechselt. Es ist eine Äquivalenzregelung, die vom Prüfungsamt verabschiedet worden ist. Solange diese Äquivalenzregelung gilt, ja, ist natürlich dann gelten die entsprechenden Bestimmungen.
Es gilt aber der Antrag, der Tag der Antragstellung, also was Sie da an Leistungen, darauf wird das angewandt.
Genau, Tag der Antragstellung ist das wichtige Datum. Also ich gucke jetzt mal den Herrn Schmidtschaus an und sage ja, es gibt bei einer Klausur mit Verbesserung oder bei einer mündlichen Prüfung mit Verbesserungsmöglichkeit nur die Möglichkeit, sich zu verbessern oder gleich zu bleiben. Die Möglichkeit der Verschlechterung gibt es dort nicht. Okay, ist abgehakt. Sie müssen sie, diese Verbesserungsmöglichkeit gilt tatsächlich so lange, wie diese Äquivalenzregel gilt. Ja? Da müssen Sie nicht den frühestmöglichen Zeitpunkt annehmen, sondern Sie müssen halt, sollte die Äquivalenzregel gelten, sagen, ich möchte mich verbessern. Da gibt es nicht dieses, den frühestmöglichen Prüfungszeitraum. Weitere Fragen? Okay, wir springen dann weiter zu BHW. Das BHW ist das, Lars, da musst du mir helfen, BHW ist das Modul, das bestanden hat aus der EDGI und aus dem Praktikum. Und nicht, das wird dann wird anerkannt als HW1, das ist also das neue Modul mit 8 CP. Jetzt bin ich ein bisschen verloren. Also ich glaube, also,
wenn man das Modul BHW bestanden hat, dann kriegt man HW1 angerechnet. Da das ja eine mündliche Prüfung gewesen ist, kann man dann die Note nicht verbessern. Und man kriegt dann die Note, die man dort gehabt hat. Und gleichzeitig ist dort ja auch das neue HW2 vom Stoff her enthalten. Und da kriegt man gleichzeitig die Studienleistung auch noch an. Weil das damalige, das alte BHW-Modul ist halt sehr groß. Das hat halt 14 CP. Da kriegt man dann sowohl ein ganzes Modul HWR, HW1 heißt das Studium, als bestanden mit der Note und die Studienleistung. Unbenotet das Modul HW2 ist eh dann.
Okay, dann würde ich weitermachen mit der PRG1. Das Spiel ist dasselbe wie für die GL1. Veranstaltung PRG1 ist inhaltlich angewachsen, Zusatzprüfung ist zu machen. PRG2, naja, dasselbe Spiel wie bei der GL2 bzw. wie bei HBR. Dort hat es die Möglichkeit einer Verbesserung, sollten Sie die Studienleistung bestanden haben. Beim Praktikum, denke ich mal, wird es keine Unterschiede. Ja gut, wenn Sie PRG, wenn Sie das gesamte Modul PRG, PRG 1 und PRG 1, 2 als Einzelveranstaltungen, wenn Sie das gesamte Modul PRG bestanden haben, dann würden Sie natürlich auch PRG 1 wie auch PRG 2, die neuen Varianten mit der Note von PRG, anerkannt bekommen. Praktikum, überhaupt keine, Programmierpraktikum, überhaupt keine Änderung. Mathematik ist interessant, nicht die M1 ist interessant, weil M1 wird als M1 anerkannt. M2a, M2c oder M2d wird jeweils als M2 anerkannt. M2b Das ist die elementare Stochastik gewesen, die wird dann als M3 anerkannt. Jeweils Note wird übernommen. So, was haben wir noch? Wenn Sie zwei Module aus 2a, 2b, 2c und 2d abgeschlossen haben, dann wird Ihnen das als M2 und M3 anerkannt. Diese Regelung erlaubt Ihnen tatsächlich nicht unbedingt zum Beispiel die elementare Stochastik gemacht zu haben, aber trotzdem M2 und M3 anerkannt zu bekommen. So, das ist die Umrechnung der Mathematikmodule. Module zu einem Seminar, Alt 4, werden automatisch als Neu 5 anerkannt. Aber Vorsicht, in der alten Ordnung sind tatsächlich 4 oder mehr Seminare erlaubt. In der neuen Ordnung werden Ihnen bis zu 3 Seminare nur anerkannt. Ja, Sie können also nur bis zu 3 Seminare von vorher 4 CP auf jetzt 5 CP rüberziehen. Haben Sie mindestens 20 CP aus den Basismodulen erbracht, wird Ihnen automatisch die Studienleistung Einführung in das Studium 2 CP anerkannt. Ja, diese CPs werden Ihnen dann als Geschenk serviert. Haben Sie Fehlversuche? Das ist natürlich ein weiteres Problem. Zum Beispiel Fehlversuche in der Modellierung, in den Datenstrukturen oder in M1. Diese Fehlversuche werden übernommen. Ja, die Fehlversuche verschwinden nicht dadurch, dass Sie von am alten in den neuen Bachelor gehen. Fehlversuche in M2D werden dann ebenfalls in M2 übernommen. Alle anderen Fehlversuche werden Ihnen erlassen. So, das sind die Regeln, Äquivalenzregeln von Alt in Neu. Haben wir da noch Fragen? Das ist die Veranstaltung im neuen Bachelor, im ersten Semester, wo versucht wird, den Studierenden Hilfestellungen für das Studium zu geben, im Rahmen des Mentoring, beziehungsweise im Rahmen der von, ich denke, in diesem Semester von Herrn Krömke auch veranstalteten Vorlesungsreihe Einführung in das Studium. Nicht? Und da ist halt die Philosophie, wenn jemand schon weiß, wie man studiert, und das wird nachgewiesen durch 20 CP in Basismodulen, dann wollen wir ihm das nicht noch auch nochmal antun. So, Formulare. Ich denke, ich versuche jetzt ganz schnell das Formular mal zu ziehen, weil es gibt da doch noch einen Punkt zu erwähnen. Ich gehe mal auf die Zusatzprüfung. Da sehen Sie für das Formular Zusatzprüfung. Diese Zusatzprüfung kann nur ein einziges Mal durchgeführt werden. Wichtiger Punkt. Ja? Gleiches gilt dann auch für das Formular, nicht nur für das Formular, sondern für den Prozess der Verbesserung. Auch diese Verbesserung kann nur ein einziges Mal pro Modul durchgeführt werden. Zusatzprüfung, Frau Ferngis, das ist, geht ganz automatisch vonstatten. Sie ziehen sich das Formular, tragen ein, wann die Prüfung stattfindet und geben das Formular nur an den Professor oder muss das Formular vorher an Sie gehen? Okay, also Sie füllen das Formular aus, geben das Formular ans Prüfungsamt, das Prüfungsamt leitet weiter an den Professor oder die Professorin, das kommt dann zurück. Gibt es Fristen von 4 Monaten? Nein, gibt es nicht, ja, weil das halt eine Prüfung ist, die unbürokratischer ablaufen kann. Ja, und dasselbe Spiel hätten wir dann auch mit dem Formular für Verbesserung. So, dann also hier die Möglichkeit, die verschiedenen Formulare herunterzuziehen. Quintessenz, Herr Krömke hat es schon angesprochen, Wechsellohn vom Standpunkt der CP fast immer. Wo könnte man denn über die eigenen Füße stolpern? Vorher gab es 40 CP im Vertiefungsbereich, jetzt gibt es 43 CP, mehr CP. Ja? Da müssen Sie also mehr leisten. Auf der anderen Seite GL2 ist ja jetzt im Vertiefungsbereich. Wenn Sie schon GL2 haben, dann haben Sie schon jetzt 8 CP im Vertiefungsbereich. 5 CP wäre dann die Positivrechnung, weil Sie ja 3 CP mehr bringen, aber 8 CP schon haben. So, ebenfalls müssten Sie beachten, wenn Sie sehr viele, wenn Sie im alten Bachelor nur Seminare im Vertiefungsbereich gemacht haben, dann lohnt sich der Wechsel nicht, ja, weil von diesen Seminaren lassen sich gerade mal 3 rüber retten. Ebenfalls 2 Praktika. Ich rede hier nicht über die Praktika im Basismodulbereich, ja, sondern ich rede über die Praktika im Vertiefungsmodulbereich. Nur 2 von denen können Sie tatsächlich anrechnen. So, und dann nochmal darauf hingewiesen, bisher im alten Bachelor gab es Studienleistungen zu PRG1, PRG2, zu GL1 und GL2. Die konnte man unendlich oft wiederholen. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so. Ja? Die Studienleistungen sind zu Prüfungsleistungen mutiert und eine Prüfungsleistung zum Beispiel zu PRG1 kann maximal 3-mal versucht werden. Beim 3. Mal ist Schluss, aus und Sense mit dem Informatikstudium. Ja? Da muss man sich drüber klar werden. Ja, da gibt es jetzt tatsächlich ein Wort der Warnung, aber ich denke mal, Sie alle trauen sich zu, den Informatikabschluss ohne Probleme zu studieren, und dieses Wort der Warnung sollte an sich ungehört verhallen. Das sind die Formulare. Wie kommen Sie an weitere Informationen? Das werde ich gleich ganz schnell nochmal durchziehen. Bachelorordnung haben wir uns schon angeschaut, wo wir uns die Freiversuchsfrist angeschaut haben. Auf die Seite des Prüfungsamts möchte ich Sie gleich noch kurz führen. Fachschaft, don't panic, ist etwas, was man gelesen haben muss. Ja, das ist einfach, denke ich, sehr, sehr hilfreich, und auch die ganze Fachschaftsseite, da sollten Sie sich durchaus mal drum gekümmert haben. Sollten Sie sich mal angeschaut haben. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Informationen auf die Informationen deuten, die wir für Sie bereitgestellt haben. So, Studierende ist, wo man schaut, und Studierende ist, wo es hoffentlich weitergeht. Es geht weiter. Wichtig, die Rubrik Studiengänge. Da haben Sie dann die Möglichkeit, sich anzuschauen, was im Bachelor Informatik geschrieben steht. Hat es die Möglichkeit, sich entweder nach der neuen oder nach der alten Ordnung umzutun. Wenn wir uns die neue Ordnung anschauen, können wir die Bachelorordnung ziehen. Sie haben die Möglichkeit, sich den Studienverlaufsplan anzuschauen. Vertiefungsmodulplaner, Studienfachberatung, Modulbeschreibungen, Leitfaden. Ja, all das steht zur Auswahl. Natürlich, die gesamten anderen Studiengänge sind auch aufgeführt. Auch dort finden Sie dann mit dem Mausklick wirklich die Informationen, die relevant sind. Was noch sehr interessant ist, ist das Prüfungsamt selbst. Ja, da haben Sie dann das Download-Center. Und wenn ich da jetzt mal drauf gehe, dann sehen Sie auch die verschiedenen Studiengänge gezeigt. Ich gehe mal auf den Bachelor Informatik, und dann sehen Sie beim Bachelor Informatik zum Beispiel Anmeldeformular Zusatzprüfung, darüber hatten wir gesprochen, zum Beispiel Antrag auf Wechsel in den neuen Bachelor. Ja. Sämtliche Formulare, Frau Fürngötz, wenn ich das recht verstehe, die Sie ausgeben, finden Sie hier im Download Center beziehungsweise unter Prüfungen und Fristen beziehungsweise unter Anerkennungen. Ja. Hier gibt es aber noch mehr, zum Beispiel, wenn es Sie interessiert, wie schaffe ich es denn, dass ich noch ein bisschen hinzuverdiene? Naja, da haben Sie die Möglichkeit, über Stipendien zu gehen. Wenn wir uns das mal schnell anschauen, dann sehen Sie hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel den Stipendienlotsen. Hat es verschiedene Anbieter, Stipendienanbieter, wo Sie, wenn Sie denn nun gut sind, das ist ja nun mal die Voraussetzung, die Möglichkeit haben, sich zu bewerben und dann auch Unterstützung fürs Studium zu bekommen. Was ist noch von Interesse? Beratungsangebote sollte man sich angeschaut haben. Wie soll es weitergehen nach dem Bachelor? Warum nicht promovieren? Was ich sagen möchte, auf diesem Bereich hat es sehr, sehr viel an Informationen, die wert ist, angeschaut zu werden. So, und dann käme ich zurück und würde Sie fragen, ob es denn noch Fragen gibt. Ja. Die werden wir zusammen mit dem Film dann auch ablegen und ich denke, wir werden es tun unter Studiengänge Bachelor Informatik, die Eingangsseite, die zwischen alten und neuen Bachelor unterscheidet.
Gibt es die Veranstaltungen auch noch, die nur im alten Bachelor drin waren, zum Beispiel GL1, GL2, also werden die überhaupt noch angeboten jetzt?
GL1, Sie reden jetzt im Wesentlichen über Anerkennung von neu nach alt. Ne? Ja. 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 Nicht? Also GL2 gibt es noch. Wird im nächsten Semester von Frau Schweikart angeboten und ich denke mal, wir wechseln uns da ab, dass ich dann im Jahr darauf das anbiete. Ja. Also GL2 wird definitiv nicht verschwinden. Das heißt, theoretische Informatik 2 ist aber äquivalent zur GL2. Ja? Diese Äquivalenz gibt es. Das heißt, Sie haben jetzt bereits abgeschlossen GL1. Sie machen GL2 später, bei Frau Schweiger zum Beispiel. Sie haben damit, wenn Sie dann die Gesamtprüfung machen wollen, das Paket GL abgeschlossen. Andere Situation. Sie haben GL1 nicht, in Ihrem Fall trifft das nicht zu, aber nehmen wir mal an, Sie haben GL1 nicht. Möchten das aber machen. Jetzt wird GL1 als theoretische Informatik 1 nur noch angeboten und mit 10 CP. Machen Sie die Veranstaltung trotzdem bei Herrn Meyer. In diesem Semester wird es von Herrn Meyer angeboten. Er wird eine Klausur anbieten, die für den alten Bachelor heruntergeschnitten von 10 auf 8 CP, heruntergeschnitten im Inhalt natürlich auch. Ja? Also das Studieren im alten Bachelor wird nicht unmöglich gemacht. Allerdings muss man sich schon ein klein wenig beeilen, weil auf die Dauer wird man das nicht immer anbieten können. Ja. Haben wir sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen wollen...